Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Und ich habe mich in mein Arbeitszimmer gequält, um bei diesem Sonnenschein zu arbeiten und zusammen mit Alex Steudel, dem Kolumnisten von Fever Pitch. Wir wissen, er ist die kritische Stimme, die lustige Stimme von Fever Pitch. Oh, er guckt schon wieder groß in die Kamera hinein. Ist ja klar, er mag kein Lob. Hallo Alex.
Wer mag kein Lob? Ich mag natürlich auch Lob, aber in Maßen natürlich, mit scharfem S oder mit Doppel-S, weiß ich jetzt nicht genau.
Ich glaube, ich kenne nur einen Fußballspieler, den du immer lobst.
Cristiano Ronaldo.
Ganz genau. Warum bist du so ein Ronaldo-Supporter?
Yes. Der Typ ist doch ein totales Vorbild. Ich finde ihn großartig. Also A, finde ich natürlich großartig, dass ihn so viele Leute hassen. Deswegen bin ich natürlich dann grundsätzlich schon mal voreingenommen. Weil ich dann denke, was alle hassen, muss irgendwie auch gut sein. Das muss man sich ja erarbeiten. Und was mich an ihm tatsächlich beeindruckt, ist eben nicht nur, dass er schon so lange Fußball spielt, dass er so grandios Fußball spielt, sondern dass er auch jetzt es schafft, sozusagen im Abendlicht seiner Karriere sozusagen die neue Karriere schon einzubetten, also seine Social-Media-Karriere, was er da in den letzten Tagen wieder aufgezogen hat bei YouTube, ist wirklich sensationell, kann man nicht anders sagen. Und ja, natürlich, sportlich gleich nachgezogen, das ist ja auch typisch. Ich habe ihn ja immer den Lieferanten genannt.
Ja, aber darauf will ich genau zu sprechen kommen. Ja. Du sagst im Abendlicht seiner Karriere, ich glaube, der ist gerade mittendrin in seiner Karriere, so spielt er zumindest. Der ist seit 20 Jahren Nationalspieler. Alle haben vermutet, dass er nach der EM in Deutschland aufhört. Und jetzt sieht man ihn in der Nations League tatsächlich schon wieder auflaufen. Was treibt diesen Kerl an? Der ist 39 Jahre alt. Es gibt Weltklasse-Torhüter, die sogar in diesem Alter aufhören, obwohl sie ewig weiterspielen wollen. Cristiano Ronaldo macht weiter, weiter, weiter. Warum eigentlich? Was treibt diesen Kerl an?
Ja, ist natürlich, ich glaube, der genießt jede Sekunde, hat er ja auch gesagt, er genießt jede Sekunde seiner Karriere. Er ist echt aber auch natürlich, was man ihm ja nicht so zutraut, sagen ja auch viele, die ihn kennen, einer der härtesten Arbeiter, die es überhaupt gibt. Also er hält sich halt einfach auch fit und gesund und achtet auf seinen Körper. Das sieht man ja, ist ja nicht zu übersehen auf Social Media und auch auf dem Platz. Das heißt, er hat mit seinem Lebenswandel und seiner Art, seinen Körper zu pflegen sozusagen und zu trainieren, hat er sich einfach ein paar zusätzliche Jahre gekauft. Der geht halt nicht abends nach dem Spiel ein Weißbier trinken oder in irgendwelche Bars, sondern der ist ein absoluter Vollprofi.
Der hat sich keine Jahre gekauft, der hat sich Jahrzehnte gekauft. Ja, nochmal die Frage, mit 39 denkt man doch ans Aufhören, zumal man ja schon zum Abtrainieren nach Saudi-Arabien gewechselt ist, zum Geld verdienen. Warum nochmal Nationalmannschaft? Er weiß, er kann mit diesen Portugiesen sowieso nichts gewinnen und trotzdem turnt er mit denen da rum.
Ja, das haben wir ja ehrlich gesagt alle immer gedacht. Und er hat ja, und das ist ja auch etwas, was ich unglaublich finde, er hat es ja dann doch geschafft, mit diesen in Anführungsstrichen kleinen Portugiesen Europameister zu werden. Darf man nicht vergessen. Also
was heißt kleine Portugiesen? Das ist der größte
zu der Zeit,
Produzent, ja. Talent, der größte Talenteproduzent war auch schon mal im EM-Finale. Er ist doch enttäuschend, wie wenig die gewonnen haben, obwohl sie ganz Europa mit ihren Talenten aufrüsten.
Er hat, glaube ich, gesagt, mit Portugal Europameister werden ist eigentlich wie Weltmeister werden, weil das so eine Riesenleistung ist. Ich weiß jetzt nicht aktuell, wo die irgendwie in der FIFA-Weltrangliste rumschwimmen, aber also das war schon eine Riesenleistung. Und natürlich ist es, ich finde es auch nicht gut, dass er in Saudi-Arabien spielt, aber es ist natürlich strategisch gesehen eine super Entscheidung gewesen. Erstens mal muss er nicht 1000% geben jede Woche, kann sich das ein bisschen einteilen. Und zweitens hat er eben für seine, da kommen wir aber, glaube ich, auch noch gleich drauf, Social-Media-Aktivitäten hat er natürlich völlig neue Märkte erschlossen damit. Ist schon ganz schlau, was er da gemacht hat.
Er war ja ein Instagram-Profi, der mehr Follower auf Instagram versammelt hat als seine drei größten Vereine zusammen, also Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin. Also da gibt es einen Personenkult und er hat es jetzt nochmal gesteigert, seitdem er in Saudi-Arabien ist. Er hat einen YouTube-Kanal eröffnet. Du hast diese Woche am Mittwoch darüber eine Kolumne geschrieben. 58 Millionen Follower dort, eine Wahnsinnszahl. Und jeden Morgen, wenn man aufwacht und nochmal nachschaut, ist wieder eine Million mehr. Kannst du dieses Phänomen erklären? Weil es gibt ja noch andere große Fußballer in der Welt. Aber warum ausgerechnet Ronaldo als Portugiese aus einem Land am Rande Europas?
Ja, der, bei dem kommt halt viel zusammen, ne? Nicht nur das Sportliche, sondern eben auch die Eitelkeit, aber auch die, den Lebensstil, die Familie. Also das ist ja alles, es ist ja ein einziges Klatschmagazin, der Mann. Und deswegen zieht er natürlich aus anderen Bereichen Leute an. Aber wie du gesagt hast, es ist wirklich verrückt. Also 640 Millionen Follower auf Instagram, das sind gerade mal 100 Millionen weniger, als Europa Einwohner hat. Das muss man sich mal vorstellen. Und er ist ja auf anderen Kanälen erfolgreich. Auf X und auf Facebook hat er, glaube ich, auch 170 Millionen. Und er ist jetzt tatsächlich der erste Sportler, der jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen 1 Milliarde Follower haben wird. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. 1 Milliarde, gut, das sind ja nicht unbedingt 1 Milliarde verschiedene Menschen, weil ja die Leute ihm auf verschiedenen Kanälen folgen, aber das ist schon unglaublich. Und das ist eben diese Mischung aus Polarisieren, Erfolg, aber auch Ehrgeiz, bisschen Klatsch. Also da ist wirklich alles dabei, was man haben will. Und deswegen ist er so erfolgreich. Und irgendwie ist das muss einen einfach faszinieren, finde ich. Man kann nicht einfach sagen, das ist ein Idiot, weil das ist er, glaube ich, nicht. Ich kann jedem nur mal empfehlen, die Doku über ihn anzuschauen, die er natürlich selber in Auftrag gegeben hat. Aber da sieht man erstmal, was dieser Typ, wo der sich überall durchgeboxt hat, wie der als Kind nach Portugal geschickt wurde, der ist ja auf Madeira aufgewachsen, wie der da gelitten hat im Nachwuchsleistungszentrum und wie der dann eingeschlagen hat. Es ist schon einfach eine sensationelle Geschichte. Und ich war ja mal in dem Museum, er hat ja auch sein eigenes Museum, logisch, auf Madeira. Das ist
mit dieser Statue, also, mit die ja zu
mit dieser komischen Statue davor, ja. Und ich bin hin und dachte so, ah ja gut, muss das eigentlich sein, eitler Kerl. Und dann bin ich da reingegangen und ich sagte, das ist so unglaublich, das ist so groß wie eine Turnhalle, wie ein Handballfeld, vielleicht sogar größer. Und das platzt vor Ehrungen, vor Pokalen, vor hier Spieler des Spiels, hier goldener Schuh, Trikots. Also das ist so beeindruckend, wie man innerhalb von, der Typ ist ja, der ist noch nicht mal 40, also auf der einen Seite sagt man, der ist ja schon so alt, aber der ist ja sozusagen gerade erwachsen geworden und hat das alles schon erreicht. Also das finde ich schon sensationell und das ist für mich immer noch auf Augenhöhe mit Lionel Messi.
Okay, dazu kommen wir gleich, aber du sprichst von seinem Ehrgeiz, ist der schon krankhaft, dieser Ehrgeiz?
Ich glaube, auf dem Level muss der Ehrgeiz irgendwas Krankhaftes haben, sonst erreichst du das nicht. Sonst wirst du irgendwann mal aufhören oder aufgeben oder wirst du nachlassen. Also wenn du dann zum x-ten Mal Weltfußballer geworden bist oder die Champions League gewonnen hast, dann wirst du dann irgendwann doch jeder Normalsterbliche sagen, okay, was sind jetzt die nächsten Ziele? Was mache ich jetzt als nächstes? Das kann es ja wohl nicht mehr sein. Und der ist halt ein Getriebener. Der will immer weiter, immer mehr machen. Und es ist so verankert in ihm, dass er der Größte ist, das braucht er wahrscheinlich auch, um auf dem Level immer weiter zu performen. Und das finde ich so interessant an dieser Doku, da ist eine Szene, wo er mit seinem kleinen Sohn in Madrid zum Kindergarten geht oder ihn zum Kindergarten bringt. Und das ist natürlich so ein Kindergarten in so einem reichen Viertel, wo auch die ganzen anderen Realstars, aber auch die Stars der anderen Sportarten bei Real ihre Kinder hinbringen. Und da spricht ihn ein Basketballer an, der irgendwie 2 Köpfe größer ist, der halt bei Real Madrid spielt. Und die quatschen kurz. Und als der dann weg ist, sagt der Sohn von Ronaldo zu seinem Vater, Papa, der ist ja viel größer als du. Und dann sagt Ronaldo, aber ich bin viel stärker. Das finde ich so typisch Ronaldo. Das ist einfach, das sagt alles über den Typ. Du musst natürlich auf dem Level, und wenn du das machst, musst du so gnadenlos an dich glauben, sonst wirst du ja wahnsinnig. Bei der EM, wo er kein Tor geschossen hat, die Elfmeter verschießt, das hat er ja auch erklärt. Du darfst dann nicht daran denken, was denken die Leute über mich. Du musst immer Zentrum deines eigenen Universums sein. Und das ist schon ein Wahnsinn. Also den werden wir wirklich vermissen, wenn er weg ist. Die ihn hassen.
Trotzdem, wenn wir 2 Vergleiche mal anstellen, 2 ideologische Vergleiche. Einmal Messi oder Ronaldo, wer ist der Größere?
Also inzwischen Messi, weil er halt Weltmeister jetzt auch geworden ist, weil er das, was er sonst nie geschafft hatte, mit Argentinien Titel zu gewinnen, jetzt mehrmals geschafft hat, ja auch Copa America. Bis dahin habe ich immer gesagt Ronaldo, weil der eben die EM gewonnen hat, weil der eben ein Fußballer, mehr als ein Fußballer ist, der zieht ja auch eine ganze Mannschaft mit. Das ist eine richtige Führungsfigur, während Messi ja so gefühlt immer so ein bisschen da mitläuft auf dem Platz und die Schultern hängen lässt, wenn was nicht läuft. Aber ich muss sagen, bei der WM hat er mich komplett überzeugt, Messi. Das war natürlich sensationell, was er da geleistet hat, auch vor allem im Finale. Deswegen muss man, glaube ich, schon sagen, dass Messi nochmal eine Stufe höher steht jetzt am Ende der Karriere. Natürlich auch aufgrund der Fähigkeiten der technischen. Cristiano Ronaldo ist ja auch ein Techniker, aber der war ja schon eher Torjäger und ein Bulle auf dem Platz. Und
also ich fürchte, Ronaldo redet jetzt mit dir kein Wort mehr nach diesem Vergleich. Wer anderer Meinung ist oder die Meinung bestätigen möchte, bitte in die Kommentare hier im Podcast schreiben. Ja, hier unten drunter einfach mal schauen, ob bei Apple oder Amazon oder Spotify, das kann man machen. Würde mich eure Meinung interessieren. Aber kommen wir zum zweiten Vergleich. Der ist ein bisschen heikler. Ronaldo hat 213 Länderspiele und in den nächsten Tagen wird es ja noch ein oder andere Länderspiel mehr geben. Lothar Matthäus ist unser Rekordnationalspieler, 150. Wer ist größer, Matthäus oder Ronaldo?
Ronaldo. Also ich bin ein riesen Lothar-Fan.
Aber stimmt auch eine Argumentation nicht mehr. Du hast gesagt, Weltmeister macht den Unterschied und Lothar hat uns zu einer Weltmeisterschaft 1990 geführt.
Ja, aber da ist drumherum dann zu wenig, ne? Also Lothar hat eben den Champions League nicht gewonnen, er hat keine Europameisterschaft gewonnen, er war Weltfußballer, okay, und er hat die WM gewonnen und auch super beeindruckend, aber Ronaldo hat halt viel länger auf allerhöchstem Niveau gespielt. Ich meine, der hat ja Champions League Pokale, ich weiß nicht, sind es 5 gewonnen. Der hat sich in den 3 Top-Ligen durchgesetzt. Der hat das ist schon nochmal eine andere Nummer, finde ich. Aber nichts gegen Lothar. Lothar finde ich großartig. Aber wie gesagt, er hat halt nicht durchgehend bei großen Turnieren geglänzt, sondern eigentlich nur beim WM-Sieg 1990 und danach wurde es schon echt ein bisschen schlapper und ich habe es ja leider am eigenen, das beeinflusst mich natürlich, 2002 als Reporter miterlebt, die EM, die schlimmste EM aller Zeiten aus deutscher Sicht, wo er noch als Libero gespielt hat, das muss man sich mal vorstellen. Das war natürlich ein einziges Desaster und das hat halt diese Schwingung, diese Kurven hat Ronaldo halt nicht gehabt in seiner Karriere. Ronaldo war immer bei 99, also bei 100% und wenn er mal bei 99% war, dann haben alle die Hände im Kopf zusammengeschlagen und Lothar war jetzt nicht 15 Jahre lang auf 100%, das kann man natürlich nicht sagen.
Als Cristiano Ronaldo Real Madrid verlassen hat, wo er die Champions League-Triumphe gefeiert hat, hat man gesagt, okay, das war es jetzt mit der Königsklasse für Real Madrid, jetzt holen sie es in nächster Zeit nicht mehr. Aber das Gegenteil passierte, Real Madrid gewann weiter die Champions League, auch ohne Ronaldo, weil es dort auch einen Deutschen im Mittelfeld gab, der die Dinge zusammengehalten hat. Das war Toni Kroos. So, jetzt würde ich das nochmal als Zusatzvergleich in die Runde werfen. Toni Kroos oder Cristiano Ronaldo, wer ist der Größere? Wenn du nach Champions League-Siegen gehst, hat ja Sportkamerad Toni Kroos sogar eine Champions-League-Saison mehr gewonnen als Cristiano Ronaldo.
Ich glaube tatsächlich, Toni Kroos ist, glaube ich, der erfolgreichste Spieler überhaupt, was solche Titel angeht. Ne? Also ich glaube, es gibt niemanden, der 6-mal die Champions League gewonnen und Weltmeister geworden ist. Also da ist er wirklich ganz
gut. Modric ist Vize-Weltmeister geworden 2018,
ja. Richtig, ja, genau. So, und da kann natürlich niemand mithalten mit Toni Kroos. Und der natürlich auch ein sensationeller Fußballer ist, aber das ist halt leider die Position, die er spielt, ist halt nicht spektakulär. Ist halt so, wenn ich jetzt mal dran denke, das Siegtor gegen Schweden bei der WM, was er erzielt hat, das sind halt solche Momente, die kann halt einer, der im Mittelfeld spielt, nicht so häufig haben. Das sind die Momente, die einen weltberühmt machen. Und er ist halt einfach, er ist natürlich ein sensationeller Fußballer, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und er ist tatsächlich auch der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten. Aber Ronaldo ist halt, Kroos hat, auch in der Wahrnehmung, ne, habe ich ja auch in der Kolumne geschrieben, Toni Kroos hat 44 Millionen Follower bei Instagram und Ronaldo 640 Millionen. Das ist prozentual ungefähr die SPD in Thüringen, was Kroos da hat. So. Und das kann man einfach nicht vergleichen. Und wenn man Fame und wenn man die ganze Aura noch dazu zählt, also ich meine, was hat der Ronaldo hier mit seinen, war das mit den unehelichen Kindern, die dann, wo ihn seine Mutter dann gezwungen hat, das anzuerkennen und dann, jetzt hat er irgendwie gefühlt, keine Ahnung, wie viele Kinder, also seine Familie wächst ja fast so schnell wie seine Followerschaft bei YouTube. Das ist halt alles irre.
Millionen und so, ne? Ja. Faszinierend. Aber ich liebe es, wie du Instagram aussprichst. spricht Instagram. Also das klingt so international, ja.
Ich darf eigentlich Insta nur sagen, ne, wenn man richtiger Insider ist.
Ich weiß, warum du CR7 so lieben kannst. Ja, wie ja die aufmerksamen FIFA-Pitch-Leser wissen, bist du Halbgrieche. Und 2004, als die Länderspielkarriere begann von Ronaldo mit der Heim-EM in Portugal, haben die Griechen ja zweimal die Portugiesen besiegt. Das muss ja eine innere Genugtuung sein, dass die Griechen gegen den jungen Ronaldo so bestehen konnten, oder?
Den haben wir es gezeigt, ja. Und das war ja auch, das war wirklich auch eine sensationelle Zeit, das stimmt schon. Die Griechen mit ihren 10 Abwehrspielern. Ja, das war toll, aber war natürlich eine Angriffsfliege.
Was sonst noch so los ist.
Ja, jetzt unterbreche ich dich einfach mal, sonst kommst du ja wieder ins Schwärmen.
Ja, das ist wieder typisch. Wenn es mal um die Griechen geht, dann musst du gleich wieder unterbrechen, ne?
Ich liebe Griechenland, aber du kommst ja dann wieder ins Palavern. Und das will ich ja unseren Hörern hier ein bisschen ersparen. Lass uns über das Länderspiel sprechen.
Liebe Griechenland,
aber. Lass uns über das Länderspiel sprechen. Wir haben über den großen CR7 gesprochen. Er spielt immer noch für Portugal. Und die Deutschen müssen jetzt gegen Ungarn in der Nations League ran am Samstagabend. Und spielen ohne Weltmeister. Bist du zuversichtlich oder bist du nicht zuversichtlich, was den Neuaufbau der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Nagelsmann betrifft?
Das Schlimme ist, ich bin weder zuversichtlich noch unzuversichtlich, sondern ich bin so ein bisschen egal momentan.
Du kannst doch nicht egal sein. Nach dieser tollen Heim-EM, wo wir alle begeistert waren, geht es doch um ein nationales Anliegen. Was ist denn das für eine Einstellung, du Halbkriege?
Ist egal, weil ich bin einfach komplett Fußball übersättigt. Und jetzt kommt diese Nations League, die wirklich kein Mensch braucht. Sollen sie es wenigstens Testspiele nennen? Aber diese Nations League, das geht mir so auf den Zeiger, diese künstlichen Ligen, die es jetzt überall gibt. Jetzt haben wir die Bundesliga. Jetzt haben wir praktisch, die Champions League ist jetzt auch schon eine komplette eigene Liga. Jetzt gibt's noch die Nations League. Dann haben wir im nächsten Sommer die Club-WM. Also, man kann nicht alles verfolgen und man kann wirklich nicht von einem großen Fußballfan wie mir verlangen, dass ich mich jetzt am Samstag hinsetze und Deutschland gegen Ungarn Gruppenspiel in der Nations League angucke. Das ist ja wie früher der UEFA Cup oder sowas. Das ist einfach so unwichtig. Und wie gesagt, dann lieber Testspiel das nennen, aber nicht so in so, und dann fühle ich mich einfach verarscht, sorry, wenn das so heißt.
Also du hast ja in deiner Kolumne bei Fever Pitch im Newsletter über die zusätzliche Belastung der Spieler gesprochen. Das nimmt ja Ausmaße an. Da kann man nur den Kopf schütteln, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber vorher nochmal, weil du es angesprochen hast, wenn jetzt die Alternative ist, entweder Freundschaftsspiele, wo es wirklich um die goldene Ananas geht und der Trainer notfalls 8 Spieler, 9 Spieler auswechselt und in der zweiten Halbzeit die Leute nicht mehr wissen im Stadion, wofür sie eigentlich Eintrittsgeld bezahlt haben, oder du hast zumindest einen Wettbewerb, der vielleicht noch nicht akzeptiert ist, aber es ist halt ein Wettbewerb, in dem Fall gegen Ungarn, Niederlande und Bosnien-Herzegowina. Ist das dann nicht eine höhere Wertigkeit, es zumindest mal zu probieren mit so einer Nations League, wo es um etwas geht, weil am Ende geht es ja um Geld und natürlich auch um eine Qualifikation dann für irgendwelche Wettbewerbe?
Also ich glaube, der Unterschied, also die Nations League gibt es ja schon eine Weile. So. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich bisher durchgesetzt hat. Manchmal ist es ja so, dass neue Wettbewerbe kreiert werden und dann vielleicht die Leute vorher kritisieren und es dann vielleicht doch toll finden. Also bei der EM war es ja zum Beispiel so, dass alle gesagt haben, viel zu viele Mannschaften. Und in Echtzeit hat es sich dann doch toll angefühlt, weil dann halt so viele, in Anführungsstrichen, kleine dabei waren. Aber die Nations League hat sich bis jetzt meiner Meinung nach nicht durchgesetzt. Der beste Beweis ist, die Nations League interessiert nur, wenn die Länder, die gerade dann zufällig weiterkommen, weil dann wird es mal kurz interessant. Das ist so ein bisschen wie beim Confederations Cup. Den interessiert ja auch niemanden, außer dann gewinnt mal plötzlich Deutschland. Aber der Wettbewerb an sich interessiert gar nicht. Also geht's mal auf die Straße und fragt die Leute, wie die Spiele gestern ausgegangen sind, die ersten und so. Das ist einfach.
Aber das weißt du auch nicht.
Ich bin einfach noch nicht.
Das weißt du auch nicht bei Freundschaft.
Ja, ich glaube, ein anderer Aspekt ist noch, dass es einfach, und das hatten wir in den letzten Jahren ja oft in Diskussion, das kommt einfach zu früh. Ich kann nicht 2 Bundesliga-Spieltage machen oder 3 und dann sagen, nee, 2 sind es, ne?
2, ja.
Und dann sagen, oh, jetzt machen wir gleich wieder Pause, jetzt kommt erstmal Länderspielpause. Das ist einfach, das ist so ein Bruch und das sagt wirklich jeder Fan, warum denn jetzt das? Also lass doch das Ding im Oktober machen oder so. Dann kann man natürlich sagen, ja, da wird der Bundestrainer sagen, ja, wie soll ich jetzt 3 Monate lang die Spieler nicht sehen? Kann ich ja auch verstehen. Aber wir werden halt nie um das grundsätzliche Problem drumherum kommen, dass es einfach zu viel ist, zu viel Angebot, zu viele verschiedene Sachen. Und ich bin halt in dieser Jahreszeit, ich bin sowieso kein großer Sommer-Herbst- Fußballfan, weil da ja gar keine Entscheidungen fallen und alles so erstmal vor sich hin dümpelt und die Bayern spielen alle noch, haben oder früher zumindest mit angezogener Handbremse gespielt und haben gewartet, dass die spannende Phase beginnt. Und wenn man das dann auch noch so mit so künstlichen Wettbewerben überlädt und dann jetzt nach so einer tollen EM jetzt mit Deutschland gegen Ungarn und Nations Cup Gruppenspiel kommt. Also ich bin mal gespannt, was es von der Einschaltquote gibt. Vielleicht gucke ich auch mal rein, kann schon sein. Aber ich finde auch den, kommt auch noch dazu, ich finde auch den Kader irgendwie jetzt, klar, die Weltmeister sind zurückgetreten, die kann man jetzt nicht zwangsverpflichten. Aber der war mir jetzt auch ein bisschen zu auf Nummer sicher gespielt, dieser Kader. Wenn, dann hätte es mich schon mal interessiert, ein paar Spieler mal anzugucken. Wie funktionieren die denn jetzt da?
Also ich verpflichte dich hiermit ganz offiziell zum Anschauen des Länderspiels, weil du wirst darüber ja eine Kolumne am Montag veröffentlichen. Du kommst gar nicht dran vorbei, zu sehen, worüber du schreibst, ja. Aber das wirft eine Grundsatzfrage auf, die haben wir diese Woche schon mal diskutiert hier im Podcast, in dem Fall mit dem Cedric Pick. Da war die Frage, soll die Nationalmannschaft jetzt Vollgas spielen, um diese Euphorie aus der EM mitzunehmen oder mehr experimentieren? Das heißt, ein bisschen mit Handbremse, damit vielleicht die Dinge etwas ergiebiger sind, was die Erkenntnisse für den Bundestrainer betrifft. Also Vollgas oder Handbremse, wie siehst du das?
Naja, das Problem mit, also ich hätte nichts gegen Handbremse. Das Problem mit Handbremse ist, dass dann die Kritik so groß wird, dass sich das wieder negativ sozusagen aufs Gemüt auswirkt der Spieler und dann wiederum negative Auswirkungen hat. Das heißt, die müssen irgendwie schon performen. Aber ja, die Problematik ist, ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Spieler jetzt nicht brennen auf Ungarn so, ne? Die wissen genau, wie anstrengend und wie lang vor allem jetzt diese Saison wird, vor allem die Spieler von Bayern und von Dortmund, die ja noch eine Club-WM spielen müssen, die werden nicht sagen, am Samstag gebe ich alles und notfalls gehe ich über, auch wenn es gar nicht 120 Minuten geht, würde ich auch über 120 Minuten gehen. Natürlich nicht. Das ist so ein Mittelding. Ich glaube, wichtiger ist wahrscheinlich so, was die im Training da alles machen und was Nagelsmann da versucht zu implementieren. Das kann ich auch total nachvollziehen. Aber die Spiele selber, würde ich jetzt sagen, würde ich nicht zu hoch bewerten. Klar, wenn die jetzt 0-2 gegen Ungarn verlieren, wird jeder sagen, ja, es ist schon wieder vorbei, die Luft ist raus und dann jeder postet irgendwas und jeder Experte meldet sich zu Wort und sagt Alarmstufe
rot. Wir auch von Feverpitch natürlich.
Wir auch, natürlich, klar. Aber das ist ja das Schöne im Fußball.
Wir planen ja alles zur Richtung WM 2026 in Nordamerika. Die meisten wissen das ja, USA, Kanada, Mexiko sind die Gastgeber dieser Weltmeisterschaft. Das ist die Aufgabe von Nagelsmann. So lange läuft auch sein Vertrag, da eine Mannschaft fit zu machen. Drei Personalien dazu, über die ich mit dir reden möchte. Einmal im Tor. Marc-André Ter Stegen ist die neue Nummer 1. Wäre es nicht besser, jetzt auf einen jüngeren Torwart zu setzen, wie zum Beispiel auf Alex Nübel?
Ja, habe ich auch schon überlegt. Es tät er einem wirklich so leid um den armen Ter Stegen, weil jetzt hat er so lange gewartet. Und dann sagt man, sorry, jetzt setzen wir auf den Nachwuchs und auf die jüngeren Torhüter. Er ist ja schon, das sieht man halt hier in Deutschland nicht häufig, er zählt ja zu den 3 bis 5 besten Torhütern der Welt, habe ich heute erst wieder gelesen. Das wäre natürlich schon echt hart, den jetzt auszusortieren, um einen anderen aufzubauen. Ich finde, aufbauen kann man einen Torhüter, der kann sich in seinem Verein aufbauen, der kann sich in der Champions League aufbauen. Nübel muss da natürlich auch erstmal auf diesem Level eine Weile performen und das wäre ja nun wirklich ein Schlag ins Gesicht, wenn jetzt einer kommt, der, ich weiß gar nicht, hat Nübel überhaupt schon mal ein Champions League-Spiel gemacht? Ich glaube nicht.
Doch. Ja. Ich meine, zur Bayernzeit müsste aber dann nochmal nachschauen. Aber bitte, liebe Zuhörer, schaut nochmal nach, korrigiert uns. Einfach reinschreiben in die Kommentare, damit wir da auch mal im Up-to-Date sind. Wir können es jetzt nicht gerade sehr schnell nachschauen, aber er hat schon Champions League gespielt. Also, aber
selbst jedenfalls sehr weit entfernt, sehr weit entfernt so. Ne? Also das verstehe ich dann schon, dass man Ter Stegen da zur Nummer 1 macht. Ich will ihn auch tatsächlich jetzt mal sehen. Ich will jetzt mal sehen, ob er zu Recht sozusagen gewartet hat oder ungeduldig war oder ob er das bringen kann, weil er hat ja in der Nationalmannschaft jetzt nicht unbedingt, wenn er mal durfte, geglänzt. Es gab ja schon so ein paar Spiele, wo er auch Patzer drin hatte. Ich will den jetzt schon auch mal sehen, wie der als echte Nummer 1 auf dem Platz wirkt und ob er das sozusagen halten kann, was er verspricht.
Mhm. Bei der Frage stellt sich ja auch eine Personalie für das Mittelfeld. Ist Pascal Groß der neue Toni Kroos?
Puh, also er hat ja ein paar Länderspiele erst gemacht und da fand ich ihn schon ganz gut. Der neue Toni Kroos, glaube ich nicht. Also er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Toni Kroos ist ja auch deshalb Toni Kroos, weil er über so einen langen Zeitraum performt hat. Das kann ja groß kann der ja gar nicht leisten. Da müsste er spielen, bis er, keine Ahnung, 40 ist. Also das ist, glaube ich, ein ungerechter Vergleich. Der muss auch noch ein bisschen zeigen, was er kann, und muss ein bisschen performen und uns sozusagen von sich überzeugen. Aber grundsätzlich finde ich seine Art zu spielen schon ganz gut.
Dritte Personalie, ist Joshua Kimmich der richtige Kapitän?
Ja, finde ich schon. Also der ist derjenige, der meiner Meinung nach am ehesten geeignet ist dafür. Also ich hatte ja auch eine Kolumne darüber geschrieben. Viele haben über Toni Rüdiger gesprochen, den finde ich so ein bisschen, der hat ein bisschen einen Nagel im Kopf, der ist so ein bisschen ein Zappelphilipp, das ist für mich keine Führungspersönlichkeit, also jetzt im positiven Sinne ein Nagel im Kopf, aber der ist für mich keiner, der eine Mannschaft mit Ruhe in entscheidenden Situationen führt, weil der ist der Typ, der in entscheidenden Situationen total ausrastet. So, und da brauchen wir ja jemanden, der so ein bisschen kühlen Kopf bewahrt. Das könnte man sagen, der Kimmich ist ja auch ein bisschen ein Verrückter, aber der hat eine Meinung. Der hat jetzt offenbar ja auch wieder seine Position gefunden und sein Standing gefunden. Und von der Persönlichkeit wäre für mich Füllkrug noch ein Kandidat gewesen, weil ich den eigentlich immer ganz schlau finde und der immer gute Sachen sagt. Aber der ist halt selber nicht gesetzt. Und insofern ist für mich eigentlich Kimmich die logische Konsequenz gewesen. So kam es dann ja auch.
Ich habe deinen Monolog dazu genutzt, mal eben auch die Daten für Alex Nübel nachzuschauen. Er hat nicht nur zwei Spiele in der Champions League für Bayern München gemacht. Er hat, Achtung,
vier Stück insgesamt.
Zwei Stück für Schalke 04 gemacht. Ich habe das völlig verdrängt, ja. Aber das ist ja schon fünf Jahre her. Also vier Champions League Spieler hat Alex Nübel schon auf dem Buckel. Wir möchten das nur zur Vollständigkeit hier auch mal angeführt haben, ja.
Und unglaublich unbesiegt in der Champions League ist er. Unbesiegt.
So, siehst du mal, das sind alles
drei von vier Spielen zu null.
Wenn Herr Nagelsmann unseren Podcast hört, wird er komplett ins Grübeln kommen und sagen, war diese Torwartfrage richtig von mir beantwortet.
Das Problem ist, dass es schon ewig her ist.
Ja, also Alex, vielen Dank. Wie immer war der Podcast ein reines Vergnügen mit dir, eine schöne, muntere halbe Stunde. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und vor allem einen munteren Länderspielabend am Samstagabend, damit du bestens informiert dann auch am Sonntag für Montag kommentieren kannst für Feverpitch, wer Feverpitch mag. Einfach abonnieren unter www.feverpitch.de. Geht ganz einfach, kostenloser Newsletter. Wir würden uns freuen. Ciao, Alex.
Tschüss, Pitt.
Achtung, hier kommt endlich mal eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Bei eBay heißt das jetzt, pack die Werkstatt mit in den Warenkorb. Finde ganz einfach passende Fahrzeugteile für dein Auto zum günstigen Preis und buche eine Werkstatt in deiner Nähe für Service und Einbau gleich mit dazu. Mit Wunschtermin, Vergleich aller Kosten und Werkstattbewertungen auf einen Blick. Der neue eBay Werkstattservice. Jetzt ausprobieren.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.